Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir wollen heute den Gottesdienst anfangen mit einigen Liedern, die ihr sicherlich, hoffentlich auch bekommen habt. Wir springen heute mal zum Anfang, sprich, O Herr. Und wir wollen daran denken, wie Gottes Wort in uns wirkt, wie Gottes Wort mächtig ist und die Kraft unserer Auferstehung ist. Und dazu wollen wir euch einladen, mitzusingen, womöglich.
Ja, hallo liebe Kinder. Da ihr sicher jetzt auch schon eure Kinderstunden vermisst, die Kindergeschichten und auch eure Freunde von der Kinderstunde, haben wir gedacht, wir bereiten eine Kleinigkeit vor. Und hier geht es um eine wahre Begebenheit von einem Volk. Wie ihr euch sicher schon denken könnt vom Bild her, geht es um das Volk Israel. Die machen hier jetzt keinen kleinen Ausflug, sondern wie ihr es auch von der Bibel schon wisst, geht es um die Wüstenwanderung. Um zu erwähnen, das Volk Israel war vorher in Gefangenschaft. Es ging ihnen überhaupt nicht gut. Und Ja, sie waren in dieser Verzweiflung, haben sie zu Gott gebeten und er hat ihre Hilferufe erhört und er hat ihnen Hilfe geschenkt. Er hat sie aus der Gefangenschaft befreit und hat versprochen, dass er sie ins verheißene Land bringen wird. Er hat aber nicht versprochen, dass dieser Weg dahin leicht sein wird. Und das war er sicherlich nicht. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es in der Wüste heiß und auch nicht so gemütlich. Und sie hatten garantiert auch nicht so gemütliche Häuser oder Wohnungen, sondern sie mussten in Zelten schlafen. Ja, das kann man sich vorstellen. Es ist dann am Tag ganz schön heiß und man muss wandern. Und ja, in der Nacht ist es dann auch so, dass es auch teilweise richtig kalt werden kann. Dann hatten sie auch die Schwierigkeit und die Mühe, dass sie jeden Morgen Manna sammeln mussten. Das war nicht so, dass sie den Kühlschrank aufgemacht haben und sich schnell mal was geholt haben zum Frühstück, sondern wirklich jeden Morgen sich auf den Weg machen mussten, Manna für den Tag zu sammeln und am nächsten Tag genau dasselbe. Das waren schon Schwierigkeiten, die wir heutzutage so vielleicht nicht kennen. Dann gibt's in der Wüste, wo es heiß ist, nicht unbedingt überall Wasser. Und das war die nächste Schwierigkeit, die sie hatten, wo sie echt nicht immer einfach hatten, Wasser zu bekommen. Und wie wir aus der Geschichte wissen, hat Mose auf Befehl von Gott wirklich mal was Wunderbares getan, wo sie Wasser bekommen haben. Also wie wir sehen, Gott hat zwar Schwierigkeiten zugelassen, aber er hat immer wieder auch geholfen. Und dann waren natürlich auch Ängste. In Wüsten gibt es auch Gefahren. Das sind halt auch teilweise Schlangen, es sind Skorpione oder wilde Tiere. Und auch mit Ängsten hatten die Israeliten zu kämpfen. All das führte dazu, dass sie sehr oft unzufrieden waren und ja auch gemurrt haben, so wie es in der Bibel auch steht. Und das ist gar nicht mal so untypisch für uns Menschen und auch nicht für euch Kinder, wenn man überlegt, in der momentanen Situation habt ihr sicher auch einiges, wo ihr nicht ganz glücklich darüber seid. Es sind Situationen, wo ihr mehr Geduld mit euren Geschwistern haben müsst, wo ihr euch nicht mit euren Freunden treffen könnt, wo ihr viel lieber mit den Freunden spielen würdet, vielleicht als mit dem Geschwisterchen jetzt zu spielen oder Geduld damit zu haben oder Rücksicht nehmen müsst auf den Papa, der gerade eben Homeoffice macht und da müsst ihr leise sein. All diese Sachen sind mitunter Schwierigkeiten, die ihr ja auch habt und euch sicherlich auch nicht ganz zufrieden stimmen. Aber das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Gott hat nämlich, er sorgt immer wieder für uns und er will was ganz anderes von uns. Und was genau er von uns möchte, das wird euch die Miriam erzählen.
Ja, da könnte man ja meinen, wir sind gerade sehr in Schwierigkeiten geraten, wenn man so hört, was bei den Israeliten passiert ist und was bei uns so gerade die letzten Wochen läuft. Das sind lauter ungewohnte Sachen, die wir noch nicht kennen. Und wir wollen aber darauf schauen, dass wir uns sagen, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Aber da denkt man, wieso denn? Gerade jetzt, da müsste man doch murren und meckern. Aber wir haben einen Gott und wir dürfen uns daran erinnern, siehe, Gott ist mein Heil. Das heißt, Gott ist unser Retter. Er ist unser Held. Er hat uns befreit, die Israeliten aus der Sklaverei. Und uns hat er befreit. Wir dürfen auch durch Jesus Vergebung der Schuld haben und Zugang zum Vater. Wir dürfen mit Gott reden. Wir dürfen immer bei Gott sein. Und Gott möchte, dass wir ihn besser kennenlernen. Und wenn wir das hier lesen, der Herr ist meine Kraft. Gott ist stärker als alles, er hat den Tod überwunden und er möchte uns seine Hilfe geben. Wir dürfen ihn anrufen und auch in unserem Alltag und in unseren Schwierigkeiten dürfen wir Gottes Hilfe merken. Er hat uns nicht nur gerettet, er hat auch ein Ziel für uns, er hat einen Plan und wir dürfen auf ihn vertrauen. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder auf Gott schauen, denn er ist stärker als unsere Schwierigkeiten und stärker als wir. Und da können wir doch tatsächlich ein Lied singen und uns freuen, dass wir einen starken Gott haben, dem wir folgen dürfen. Ich lese noch einmal den Vers aus Jesaja 12 vor. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn Gott, der Herr, ist meine Kraft und ist mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung.
Grüße euch, liebe Gemeinde, liebe Freunde und Zuhörer, Zuschauer an den Bildschirmen. Ich freue mich mit euch, mit dir heute über das ewige Wort Gottes nachzudenken. Ein Abschnitt aus Lukas 9 wird uns heute beschäftigen. In einer Zeit, die sehr unruhig ist, in der wir fast täglich neue Informationen, Anweisungen bekommen, Veränderungen, mit denen wir plötzlich zu tun haben, ist es gut, besonders gut, mit dem ewigen und nicht veränderlichen Wort Gottes zu tun zu haben, es zu lesen, darüber nachzudenken, es zu teilen. Und das möchte ich so gerne. Ein Abschnitt in Lukas 9, die Verse 1 bis 9, werden uns gleich gemeinsam beschäftigen. Ich werde auf 4 Punkte eingehen, die mir wichtig geworden sind. Vorher vielleicht noch ein paar einleitende Gedanken zu diesem Abschnitt. Wir befinden uns in Lukas 9 am Ende des ersten Teils, wenn man so will, vom Wirken Jesu. Das Wirken Jesu in Galiläa wird mit dem Kapitel 9 abgeschlossen. Jesus Christus steht kurz bevor, nach Jerusalem aufzubrechen, mit allen Konsequenzen. Jesus Christus wird in Kürze aufbrechen, aber bevor er nach Jerusalem aufbricht, erweitert er sein Handeln, indem er seine Jünger aussendet. Die 12, so werden sie genannt. Das, was sie bisher von ihm gehört und gelernt haben, gesehen haben, sollen sie weitergeben. Das ist ihr Auftrag. Die 4 Punkte, auf die ich eingehen will: Erstens die 12. So werden die 12 Apostel, die 12 Jünger hier genannt. Nicht nur an dieser Stelle, aber eben hier auch. Zweitens über die Vollmacht bei der Verkündigung des Wortes Gottes möchte ich reden. Drittens über die vollkommene Abhängigkeit im Dienst der Jünger Jesu. Und abschließend über Christus, der im Fokus des Dienstes der Jünger stand und überhaupt steht. Lass mich beginnen mit Punkt 1, die 12. Vorher lesen wir aber noch gemeinsam den Text und beten kurz. Lukas Kapitel 9, Verse 1 bis 9. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben, und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt und von da geht weiter. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Sie gingen aber hinaus und durchzogen alle Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Es hörte aber Herodes, der Vierfürst, alles, was geschehen war, und er war in Verlegenheit, weil von einigen gesagt wurde, dass Johannes aus den Toten auferweckt worden sei, von einigen aber, dass Elia erschienen, von anderen aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Und Herodes sprach: Johannes habe ich enthauptet. Wer ist aber dieser, von dem ich solches höre? Und er suchte ihn zu sehen. Ich bitte euch, dass wir uns gemeinsam neigen und beten. Lieber Gott und Vater im Himmel, wir danken dir für dein ewiges Wort. Wir danken dir für das Evangelium, das du durch Jesus Christus, deinen Sohn, in unsere Welt gebracht hast. Wir danken dir für die Bibel, die wir lesen und gemeinsam teilen dürfen. So danken wir dir heute für diesen Abschnitt in Lukas Kapitel 9. Du hast uns auch heute etwas zu sagen und wir bitten dich so sehr beim Reden und Hören um deine Hilfe. Möge dein guter Geist unsere Herzen berühren, dass dein ewiges Wort in unser Herz fällt und Frucht für die Ewigkeit bringt. Segne uns. Im Namen Jesu bitten wir. Amen. Zu Punkt Nummer 1. Die 12. Die Jünger Jesu. In Vers 1 haben wir gelesen: Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. In der Parallelstelle, Matthäus Kapitel 10, die Verse 2 bis 3, werden die Namen der 12 Apostel genannt. Lasst mich das mal kurz dazu lesen. Matthäus 10, Abvers 2. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon der Kananäer und Judas der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Diese Truppe, lasst mich sie mal so nennen, diese 12 Männer ganz einfacher Art. Kurz gesagt, sie waren keine Experten. Es war sicher nicht die Elite-Truppe. Sie hatten keine Sonderausstattung, die sie für diesen Dienst qualifiziert hätte, einfache Männer eben, aus ihrem einfachen Alltag herausgerufen, folgten sie Jesus nach. Sie wurden von ihm, von Christus berufen und nun zum ersten Mal ausgesandt. Sie hatten ein Markenzeichen, ja. Es war der Gehorsam ihrem Herrn und Meister Jesus Christus gegenüber. Sie taten das, wozu sie ausgesandt wurden. Ja, sie hatten auch eine Qualifikation. Es war ihre Treue. Die Treue im Dienst. Sie gingen, sie dienten, sie predigten, bis ihr Auftrag erfüllt wurde. Und ihre Ausstattung, wenn ich das so nennen darf, war ihre Abhängigkeit zu ihrem Herrn und Jesus. Sie wussten, ohne ihn können sie nichts. Jesus Christus sendet also die 12 aus. Dieses Senden, darauf möchte ich mal kurz stehen bleiben. Das Senden hat in der Bibel eine ganz große Bedeutung. Der Gott der Bibel war schon immer ein sendender Gott. Der Höhepunkt ist vielleicht darin zu sehen, dass er, Gott Vater, seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, zu uns auf die Erde sendet. Jesus Christus sah es so und sagte es auch ganz klar. In Johannes 20, Vers 21 lesen wir, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Wir merken, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung. In dem Moment, als Jesus die 12 aussendet, denkt er an die Sendung, an seine persönliche Aussendung durch Vater, Gott, den Vater im Himmel. Wir sehen aber auch viele andere Momente, wo Gott Menschen beruft und aussendet. Ich möchte hier nur drei beispielhaft nennen. Zum einen ist es Mose. In 2. Mose 3, Vers 10 lesen wir, da spricht Gott, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Ein ganz klarer Sendungsauftrag. Gehe hin. Jeremia ist ein gutes Beispiel. Kapitel 1, Vers 7. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Also ebenfalls ein unmissverständlicher Sendungsauftrag Gottes an Jeremia. Abschließend noch das Beispiel des Amos. Amos Kapitel 7, Verse 14 und 15. Da antwortete Amos und sagte zu Amasia, ich bin kein Prophet und ich bin auch kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbeerfeigenzüchter. Aber der Herr holte mich hinter dem Kleinvieh weg und der Herr sagte zu mir, gehe hin und weissage meinem Volk Israel. Gott ist ein sendender Gott. Und das, was Jesus Christus hier macht, ist im Prinzip eine Bestätigung dieser Linie. So wie Gott, der Vater, Menschen berufen und gesandt hat im Alten Testament, Jesus Christus als Höhepunkt zu uns sandte, sendet Jesus jetzt zum ersten Mal seine Jünger aus. Ich betone zum ersten Mal, denn es wird noch eine Erweiterung dieser Sendung geben. Wir werden in Kürze darüber hören, als Jesus dann 70 Jünger insgesamt aussendet. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, setzt sich dieser Sendungsauftrag fort. Ein wichtiger Punkt, der mir noch aufgefallen ist, bei Mose. Bevor Gott Mose nach Ägypten sendet, sagt er etwas Grundsätzliches, wie ich finde, was uns hilft, Gottes Handeln zu verstehen. Ich lese 2. Mose 3, Verse 7 und 8. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört, ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Beachten wir, was Gott hier sagt. Erstens, er hat gesehen. Was hat er gesehen? Das Elend seines Volkes. Er sieht die Not der Menschen. Zweitens, er hört ihr Geschrei. Drittens, er kennt den Schmerz. Die Konsequenz daraus ist, er sagt, Gott sagt, ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich finde diese Formulierung sehr, sehr stark. Gott selbst sagt, ich habe das alles gesehen, ich habe es gehört, ich kenne den Schmerz und jetzt komme ich persönlich, um die Menschen aus dieser Not herauszuretten. Und dann spricht er zu Mose und sagt, du gehst dahin und machst das. Gott selbst kommt also, um zu retten, und dann beruft er als Folge dessen Menschen und sendet sie aus, um diesen Auftrag auszuführen. Das finde ich stark. Gottes Handeln hier auf der Erde hat ganz konkret mit dem zu tun, was er selbst sieht, hört und fühlt, aber auch mit uns Menschen, die er beruft und aussendet, um seinen Auftrag auszuführen. Und das sehen wir in der Kirchengeschichte wie einen roten Faden. In der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi finden wir unzählige Menschen, Männer und Frauen, die von Gott, von Jesus Christus berufen wurden, ausgesendet wurden, auf ganz unterschiedliche Weise. Ausgesendet in ganz unterschiedliche Erdteile oder Orte, aber immer mit dem Ziel, Menschen durch das Evangelium zum Kreuz von Golgatha zu führen, denn dort, am Kreuz, wir haben hier eines an der Wand, dort am Kreuz von Golgatha finden Menschen Vergebung ihrer Sünde, Heil und Rettung. Und die Geretteten finden am Kreuz immer wieder Trost, Zuspruch und Kraft für ihren Weg mit dem Herrn. Wenn du also entschiedener Christ bist, dann weißt du jetzt, was ich meine. Gott gebrauchte in deinem Leben Menschen, um dich anzusprechen. Entweder war es eine direkte Ansprache, sozusagen von Face to Face, sprich, jemand hat dich direkt persönlich angesprochen, oder aber jemand hat mit dir die Bibel gelesen, dir vielleicht eine Bibel geschenkt, ein gutes Buch, ein Traktat, vielleicht eine Tonaufnahme, eine Videoaufnahme wie diese heute. Wie auch immer, Gott gebrauchte Menschen und oft sehr einfache Menschen, um dich anzusprechen. Und wenn du gläubig an Jesus Christus bist, weißt du jetzt genau, was ich meine. Es waren Menschen in deinem Leben, die Gott berufen und ausgesendet hat, die er gebraucht hat, um dich an das Kreuz von Golgatha zu führen, wo du Rettung gefunden hast. Gott gebraucht Menschen auch in deinem Leben, wenn du jetzt noch nicht gläubig bist. Und ich möchte das jetzt ganz bewusst sagen. Wenn du dein Leben Jesus noch nicht anvertraut hast, bitte berücksichtige, Gott gebraucht Menschen, um dich anzusprechen, um dir das Heil in Jesus Christus nahe zu bringen. Er hat wirklich Wichtiges zu sagen, über sich selbst, aber über dich, dass du die Wahrheit erkennst und dass du Rettung in Jesus findest. Nur, du wirst vielleicht jetzt einwenden, ja, da gab es so komische Leute, die haben so Dinge gesagt, die ich nicht wirklich verstanden habe. Und sie haben sich manchmal auch komisch benommen. Ja, das kann schon sein. Das, was dir mitgegeben wurde, das, was gesagt wurde, war vielleicht nicht professionell. Kann schon sein. Gott beruft kleine Leute. Sie sind oft unvollkommen. Aber du solltest hinhören. Weißt du warum? Weil Gottes Wort vollkommen ist. Weil Gottes Wort zuverlässig ist. Und das ist das, was ein Jünger Jesu weitergeben will. Es gelingt ihm nicht immer perfekt. Ja, er macht Fehler. Aber Gottes Wort ist vollkommen. Und darauf solltest du hören. Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist bei der Aussendung der Zwölf? Wir haben das in der Parallelstelle in Matthäus gelesen. Die 12 Namen der Jünger werden dort genannt. Und was mich wirklich baff macht, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, auch Judas Iskariot war dabei. Ist es dir aufgefallen? Er wird in Matthäus 10 explizit erwähnt. Heißt ganz klar, Jesus Christus sendet auch Judas Iskariot mit aus, um das Reich Gottes zu predigen. Jesus Christus kennt ihn. Ich meine, natürlich kannte Jesus ihn. Er wusste sehr genau, was das für ein Mann war und vor allen Dingen, was er tun wird. Er wird ihn eines Tages verraten. Aber Jesus Christus sortiert ihn nicht aus. Und das ist etwas, was mich sehr berührt an dieser Stelle. Wir Menschen hätten vielleicht Möglichkeiten gefunden, so still und heimlich einen Judas auszusortieren, mit weniger wichtigen Aufgaben zu betrauen, dass er ja nicht mitmarschiert. Wer weiß, was er dann dort so von sich gibt. Jesus Christus sendet ihn mit aus. Er ist der Herr und er lässt das Evangelium vom Reich Gottes auch durch einen Judas Iskariot verkündigen, weil, und das ist für mich die einzige Begründung, weil er der Herr und sein ewiges Wort weit, weit über einem Judas stehen und auch triumphieren. Paulus hat einige Jahrzehnte später etwas durchgemacht, was mich daran erinnerte. In Philipper Kapitel 1, Abvers 15 lesen wir: Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht das schon? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Das Wort Gottes wird durch Gottes Willen und durch Gottes Kraft verkündigt. Es wird durch den Beistand des Heiligen Geistes übersetzt, so dass es auch im Herzen ankommt. Und es wird durch das Gebet der Kinder Gottes getragen. So erreicht es bußfertige Herzen und trägt Frucht. Gott erreicht seine Ziele. Er erreicht sie. Immer. Manchmal für uns auf sehr ungewöhnliche Weise. Ich denke da an eine Mutter. Eine gläubige Frau. Sie hatte einen Sohn, der Jesus nicht folgte. Sie betet für ihn und lädt ihn immer wieder zum Gottesdienst ein. Das ging Jahre so. Ein erwachsener junger Mann, der es besser zu wissen glaubt, lehnt immer wieder ab. Nein, das brauche ich nicht. Geh du nur mal. Die Mutter lässt nicht locker. Immer wieder und immer wieder. So auch an diesem Wochenende spricht sie ihn an und lädt ihn ein. Irgendwann ist er satt. Wahrscheinlich, um endlich Ruhe zu haben, sagt er zu und sagt: Okay, Mutter, ich gehe mit, aber nur dieses eine Mal. Und dann lässt du mich in Ruhe. Zugesagt, die Mutter freut sich und betet. Sie dankt Gott, dass endlich diese Zusage da ist. Sie freut sich, dass der Sohn mitgehen wird. Und still und heimlich betet sie: Es möge doch der Bruder am Sonntag predigen, von dem sie der Meinung ist, dass er der Begabteste ist in der Gemeinde. Der Sohn ist mit dabei und er soll unbedingt angesprochen werden. Wie enttäuscht war diese Frau, unsere liebe Schwester, als am Sonntag der Bruder auf die Kanzel ging, von dem sie der Meinung war, der kann gar nicht predigen. Sie hörte ihn auch gar nicht gerne. ein Laienprediger eben, der es nicht so gut konnte. Umso erstaunter war sie aber dann, als nach dem Gottesdienst ihr Sohn sein Leben Jesus Christus übergab. Gott erreicht seine Ziele definitiv, manchmal auf ungewöhnliche Weise, für uns unverständliche Weise. Und so war es vielleicht auch mit den 12 Männern, die keine Elitetruppe waren. Nein, sie waren nicht die Besten der Besten. Aber sie waren treu, sie waren gehorsam und sie waren im Dienst, in der Abhängigkeit zum Herrn Jesus. Und das hatte Folgen. Kommen wir zum zweiten Punkt, zur Vollmacht bei der Verkündigung des Wortes Gottes. Jesus Christus gibt den Jüngern Vollmacht für den Dienst. Wir lesen das im Vers 1 gleich. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Ich habe mir das so vorgestellt. Er dockt sie an die Kraftquelle Gottes an. Wie ein Stecker, der an Starkstrom angeschlossen wird. Sie waren vorher nicht an dieser Kraftquelle. Ja, sie haben ihn erlebt. Sie haben ihm zugehört. Sie haben viel gelernt. Sie haben viel von Jesus gesehen. Er wirkte, sie waren dabei. Und nun dockt er sie an und sendet sie in dieser Kraft aus. Ohne Gott sind wir Menschen sehr begrenzte Wesen. Ja, wir haben augenscheinlich viel erreicht, viel geschafft. Aber ehrlich, letztendlich kommt das alles von Gott. Er gab uns Menschen Fähigkeiten. Er gab uns Kraft, er gab uns Gesundheit, er gab uns Ressourcen, Mittel, die wir nutzen. Ich habe mir vor Jahren mal einen Satz gemerkt, vielleicht auch ein Satz für dich zu merken. Der lautet so: Nur Gott allein kann immer alles und dafür benötigt er nichts. Im Gegensatz zu uns Menschen. Viele Probleme der Menschheit haben wir nicht im Griff. Die aktuelle Lage mit dem Coronavirus zeigt es uns noch einmal eindrücklich. Wir versuchen es einzudämmen, ja, aber unter Kontrolle haben wir so ein kleines Virus nicht. Und es ist sicher nicht das letzte Virus, die letzte Herausforderung, die uns Menschen zeigen wird, dass wir bei weitem nicht alles im Griff haben. Spätestens, wenn es um die Seele des Menschen geht, da sind wir ganz schnell am Ende mit unserem Latein. Ich habe von Untersuchungen des Dachverbandes der Betriebskrankenkassen gelesen. Vor einigen Jahren erschien da ein Buch. Da hieß es unter anderem, dass nur in einer Generation, also im Verlaufe einer einzigen Generation, die Fehlzeiten bei der Arbeit sich aufgrund von psychischen Erkrankungen verfünffacht haben. Eine ganz dramatische Entwicklung. Manfred Siebald singt in einem seiner Titel, der Titel heißt Das alte Modell. Ich empfehle euch, das mal anzuhören. Hier vergleicht er den Menschen, die Seele des Menschen mit einem Auto. Scheint banal, finde ich, aber interessant. Folgende Aussage ist damit im Text: Die neuen Modelle sind glänzend poliert und doch innen empfindlich und hochkompliziert. Vorbei sind die Zeiten, in denen man wusste, wie man so ein Inneres selbst repariert. Ja, die Menschen haben vergessen. Sie haben verloren das Wissen darüber, dass am Kreuz von Golgatha bei Jesus Christus Heil, Rettung möglich sind. Ich bin sicher, Manfred Siebald wollte genau das sagen. Wir Menschen brauchen Gott. Jeder Mensch braucht Gott. In Jesus Christus kam er zu uns und wurde die einzige Möglichkeit, der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es über Jesus Christus: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Jesus Christus ist die Quelle für Vergebung, für Annahme und für das Heil. Jesus Christus lässt die Jünger Teilhaber sein an göttlichen Wirkungen. Bevor er sie aussendet, dockt er sie an diese göttliche Kraftquelle an. Er weiß genau, wie es den Menschen da draußen geht. Er weiß genau, wie ihre Herzen aussehen. Und er wusste, die Jünger können von sich aus da überhaupt nichts ausrichten. Wie denn auch? Die Herzen waren hart wie Stein. Die Ohren waren taub. Die Augen waren blind. Die Menschen litten unter der Sünde und ihren Folgen. Und Gott selbst konnte und wollte helfen. Und so sendet er ausgestattete Jünger mit der Vollmacht von oben aus, um diese Menschen anzusprechen und ihnen das Reich Gottes zu predigen. Jesus Christus ist der direkte Auftraggeber, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, für die Jünger. Es gab da keine Zwischeninstanz, wie wir sie uns menschlich vielleicht vorstellen würden, nicht? Dass da so ein paar Zwischeninstanzen kommen, bevor dann der Jünger da ist, der dann rausgeht und predigt. Nein, Jesus Christus ist ihr direkter Auftraggeber. Sie sind ihm allein verantwortlich und in seinem Auftrag predigen sie. Was war denn der Inhalt ihrer Predigt? Ich bin sicher, dass dieser Satz sich regelmäßig wiederholt hat. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Woher hatten sie diesen Satz? Nun, es war der Satz, den Jesus regelmäßig sagte. So begann sein Dienst. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Der Messias ist in unserer Mitte. Das wollten sie ihren Landsleuten sagen. Ihn haben sie eindrücklich erlebt. In den letzten Predigten hörten wir das. Das war die Stillung des Sturms auf dem See. Da war die Auferweckung der Tochter des Jairus. Sehr eindrückliche Momente, wo die Jünger ihn, den Messias, den Sohn Gottes, Gott selbst, erlebt haben. Jesus Christus ist Mensch und Gott zugleich. Das wird uns in den Evangelien immer wieder sehr eindrücklich geschildert. Gott kam, wurde Mensch. Gott kam zu uns. Er hat uns aufgesucht, um Erlösung zu bringen. Damit hat er sein Versprechen wahrgemacht. Er hat den Retter, den Messias, lange vorher zugesagt, versprochen. Und nun kommt Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes. In ihm, in Jesus, bekommt Gott für uns Menschen Hand und Fuß. Er wird für uns greifbar. Er steht uns persönlich gegenüber. Er spricht uns persönlich an. Die Jünger sagten zu ihren Landsleuten, tut Buße. Heißt, kehrt um. Verlasst euer gottloses Leben. Wendet euch Gott wieder zu. Ihr habt ihn verlassen. Und jetzt ist er gekommen. Der Messias ist da. Kehrt um zu Gott. Bereut eure Sünden. Und glaubt an den Messias Jesus Christus. Wenn wir das Ergebnis dann anschauen, in den Versen 7 bis 9, tun wir das gleich noch, müssen wir feststellen, dass Gott selbst sich zu seinem Wort bekannt hat und mächtig wirkte. Da passierte wirklich einiges. Die Jünger haben von dem Herrn Jesus selbst etwas mitbekommen, was weit über ihnen stand. Das war nicht ihr Ding. Er hat ihnen das vollmächtige, ewige Wort Gottes mitgegeben. Sie waren die Überbringer. Und vom Wort Gottes heißt es in der Bibel, zum Beispiel in Jesaja 55, es kehrt nicht leer zurück. Dort wird das Bild von Regen und Schnee gebraucht. Nicht wie der Regen auf die Erde fällt, er geht nicht wieder gleich zurück. Hast du schon mal Regentropfen gesehen, die auf die Erde fallen, gleich umkehren und in den Himmel hüpfen? Natürlich nicht, ich auch nicht. Dafür habe ich aber gesehen, wie Regen fällt, wie das Wasser in die Erde sickert und Pflanzen wachsen, Frucht tragen können. Ganz ähnlich spricht Gott über sein Wort. Wenn ich es sage, dann wird es nicht leer zurückkommen. Es wird das tun, wozu ich es aussende. Oder Jesus Christus sagt in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort Gottes, das den Jüngern mitgegeben wurde, war ein ewiges, alles überdauertes Wort. Und Hebräer 4, Vers 12 möchte ich auch noch erwähnen. Gottes Wort ist lebendig und wirksam und geht bis in die tiefsten Tiefen unserer Persönlichkeit. Niemand anders und nichts anderes kann das, außer dem Wort Gottes. Dort steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Es ist ewig und überdauert alles und es kehrt nicht leer zurück. Die Verkündigung des Evangeliums war für die Jünger die Hauptaufgabe. Ja, ich muss es so sagen, es war die eigentliche und die zentrale Aufgabe. Dabei ging es um die Rettung der unsterblichen Seelen der Menschen. Es ging um ewiges Leben, es ging um eine ewige, lebendige Beziehung zwischen Gott und Mensch. Ja, und es ging sogar um mehr. Es ging um Gottes Ehre. Er hat zugesagt, ich werde dich, Mensch, aus deiner Sünde, aus deinem Verlorensein retten. Ich werde meinen Retter senden, den Messias. Und jetzt kam die Zeit, Jesus Christus war da. Und das musste gesagt werden. Und das hatte Folgen. Es ging um die Ehre Gottes. Im Gegensatz dazu waren die Zeichen und Wunder, die auch die Jünger im Namen Jesu Christi vollbrachten, nicht im Fokus. Sie waren gegeben als Bestätigung für Gottes Wort, für Gottes Handeln, für Gottes Gegenwart. Vor allen Dingen waren sie eine Bestätigung des verheißenen Messias. Eine Bestätigung für Jesus Christus, dass er der Gesandte Gottes war, dass er der Sohn Gottes war. Lukas Kapitel 4 steht Jesus vor einer versammelten Mannschaft in einer Synagoge. Er liest aus der Jesaja-Rolle vor folgenden Text. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er die Buchrolle zutat, gab es ihm Diener, setzte sich, alle Augen der Synagoge sahen auf ihn und dann sagt Jesus folgenden Satz. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Mit anderen Worten sagte Jesus, das, was Gott damals vorhergesagt hat, das ist jetzt erfüllt. Ich bin derjenige, den Gott damals versprochen hat. Ich bin jetzt hier und ich wirke Gottes Taten. Als Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus sendet und ihn fragt, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten, antwortet Jesus in Lukas 7, Vers 22, Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Wir merken, diese Zeichen und Wunder, wie sie auch genannt werden, als Begleiterscheinung des Verkündigungsdienstes der Jünger, waren vor allem eine Bestätigung, ein Beweis für Gottes Gegenwart in der Person Jesu Christi. Zeichen und Wunder begeistern schon mal. Ja, aber sie retten nicht vor dem ewigen Tod. Zeichen und Wunder können begeistern, aber sie wirken keinen Glauben zur ewigen Errettung. Ein sehr eindrückliches Beispiel ist in Lukas 16 beschrieben. Jesus spricht dort über den reichen Mann und den Lazarus. Dieser reiche Mann war so diesseits fixiert, er war reich, er lebte in Saus und Braus und da lag ein Lazarus mit seinen Geschwüren total fertig, interessierte ihn überhaupt gar nicht. Dann sagt Jesus, beide sterben. Der reiche Mann leidet Qualen. Der arme Lazarus landet im Schoß Abrahams. Und jetzt sieht dieser reiche Mann Lazarus dort. Und er bettelt Abraham, Vater Abraham an und sagt, bitte schick ihn doch her. Er soll doch bitte seine Fingerspitzen im Wasser kühlen und meine Qualen lindern. Nachdem das nicht aufgeht, bettelt er weiter und sagt, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters. Ich habe dort Brüder, damit sie nicht auch hierher kommen. Und wisst ihr, was ihm geantwortet wird? Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand aus den Toten zu ihnen ginge, sie würden Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstünde. Zeichen und Wunder begeistern, aber sie wirken nicht lebendigen Glauben zur ewigen Errettung. Der Glaube kommt allein aus dem Wort Gottes. Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Gott ist ein mitteilender Gott. Er hat viel Wichtiges und absolut Entscheidendes zu sagen. Und er spricht zu uns Menschen. Er will, dass wir sein Wort hören, dass du sein Wort hörst und im vollen Vertrauen darauf reagierst. Wer Gottes Wort hört und ihm glaubt, der hat ewiges Leben. Jesus bestätigt das in Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wunderbare Aussage. Wir sollten Gottes Wort ernst nehmen. Vollkommene Abhängigkeit im Dienst wäre der nächste Punkt. Die Jünger wurden ausgesandt. Jesus sagte, sie sollen nichts mitnehmen. Weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Keine zwei Unterkleider, also nur das, was sie am Körper trugen. Jesus wollte ihnen sagen, alle Mittel dieser Welt sind Eigentum des Herrn, mein Eigentum. Jesus wollte ihnen vermitteln, wenn ihr rausgeht, dann müsst ihr wissen, ihr seid vollkommen abhängig von mir. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr alles bekommt, was ihr braucht. Jesus ging weiter und wollte ihnen sagen, alle Kraft und alle Wirkung, die ihr im Dienst erleben werdet, kommt ebenfalls von mir. Eine kraftvolle Predigt ist eine, wo Gott selbst durch seine Kraft, durch sein Wort das Herz des Zuhörers anspricht und verändert. Und genau das wollte Jesus ihnen sagen. In der Abhängigkeit zu mir werdet ihr das erleben. Er wollte ihnen auch sagen, alle Möglichkeiten kommen von mir. Alle Möglichkeiten heute kommen vom Herrn. Wenn wir im Dienst sind, sollte uns das bewusst sein. Gott hat alles im Blick, Gott hat alles unter Kontrolle. Alle Möglichkeiten kommen vom Herrn. Wir können nicht wissen, wir Prediger können nicht wissen, wo jeder einzelne Zuhörer gerade steht, was in seinem Herzen gerade so passiert. Es ist gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen, ja, aber noch viel besser ist es, wenn wir im Vertrauen auf Gott dienen. Er hat alle Möglichkeiten und er wird Herzen ansprechen. Was Jesus ihnen sicher auch sagen wollte, ist, alle offenen Türen kommen von mir. Gott ist es, der Türen öffnet, übrigens auch schließt. Wir können dafür beten, ja, wir sollten sogar dafür beten. Paulus ermutigt uns dazu in Kolosser 4, Vers 3, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden. Ja, aber Gott ist es, der Türen öffnet. An dieser Stelle liegt es mir am Herzen zu sagen, wir sollten es vermeiden, Türen aufzudrücken oder gar aufzubrechen. Wir Menschen können das Herz nicht öffnen. Wir können darum bitten. Als Botschafter Christi bitten wir an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott, ja. Aber das Herz auftun, das kann der Herr. Und wisst ihr, was Jesus ihnen auch sagen wollte? Mit dem Vers 5, wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus der Stadt, schüttelt sogar den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Jesus wollte ihnen sagen, auch die Ablehnung eures Dienstes ist meine Sache. Mit anderen Worten, wenn du nicht gleich gehört wirst, du sprichst Menschen an und sie scheinen oder sind tatsächlich total regungslos, interessiert sie gar nicht. Ärgere dich nicht. Habe Geduld, überlasse es dem Herrn. Nicht jeder Mensch, der Gottes Wort hört, wird sich gleich bekehren, wird nicht gleich umkehren. Ich habe den Eindruck, jeder Mensch hat so seinen Weg zum Kreuz auf Golgatha. Manche Wege sind lang und rau. Nicht deshalb, weil Gott es will, sondern deshalb, weil das Herz so hart ist. Aber Gott erreicht sein Ziel. Und wenn Menschen dann umkehren und das Wort Gottes annehmen, Jesus Christus annehmen, verbuche es bitte nicht auf deinem Konto. Auch das ist die Sache des Herrn. Es ist Gnade. Und wenn Gott es schenkt, dann zu seiner Ehre. Kommen wir zum Höhepunkt. Verse 6 bis 9 möchte ich nochmal lesen. Sie gingen aber hinaus, durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündeten und überall heilten. Es hörte aber Herodes, der Vierfürst, alles, was geschehen war. Und er war in Verlegenheit, weil von einigen gesagt wurde, dass Johannes aus den Toten auferweckt worden sei, von einigen aber, dass Elia erschienen, von anderen aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Und Herodes sprach, Johannes habe ich enthauptet. Wer aber ist dieser, von dem ich solches höre? Und er suchte, ihn, Jesus Christus, zu sehen. Herodes hörte alles, was geschehen war. Was war denn geschehen? Vers 6, sie gingen aber hinaus, durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündeten und überall heilten. Vor allem verkündeten die Jünger die gute Botschaft vom Reich Gottes und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie sprachen vom Messias Jesus Christus und heilten in seinem Namen die Kranken. Gott, der Vater, bestätigte die Macht seines Sohnes und den Dienst der Jünger. Viele glaubten der Botschaft, wurden geheilt, kehrten um in ihren Herzen. Und diese Gläubigen und diese Gehalten sprachen dann ihrerseits wieder von Jesus Christus. Der Name Jesus Christus hat buchstäblich die Runde gemacht und noch mehr. Er war überall anzutreffen. Vers 9, Herodes sprach, Johannes habe ich enthauptet, wer aber ist dieser, von dem ich solches höre? Und er suchte ihn zu sehen. Es ist beachtenswert, wir reden immer noch vom Dienst der 12 Jünger. Es ist beachtenswert, dass Herodes nicht von Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes oder einem der anderen Jünger spricht. Er hörte ständig von Jesus. Der Dienst der Jünger stellte nicht sich selbst, sondern ihren Herrn Jesus Christus in den Mittelpunkt. Ihr Dienst rückte sozusagen Jesus Christus ganz klar in den Fokus. Die Menschen sahen und hörten die Jünger. Ja, die Jünger waren da, sie sahen sie. Die Jünger redeten, sie hörten es, aber eigentlich hörten sie Jesus. Ich dachte da an eine Aussage in Apostelgeschichte 11 von den Geschwistern, von den Jüngern Jesu Christi in Antiochia. Es entstand also eine Gemeinde und als Barnabas Paulus dahin geholt hat und sie zusammen dort dienten, steht also Folgendes im Vers 26. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Die Jünger Jesu Christi in Antiochia, so stelle ich mir das vor, müssen wohl so häufig und so klar und immer wieder und ständig von Jesus Christus gesprochen haben. Christus, Christus, griechisch Christos. Die russisch sprechenden unter uns haben jetzt einen Vorteil, weil Christos ist auch russisch. Jesus Christos. Nicht? Martin sprach es neulich an. Christos voskres. Was ist denn voskres? Christus ist auferstanden. Christos, das muss wohl so häufig in Antiochia gesagt worden sein, dass die Mitmenschen, die sie beobachtet haben, sie irgendwann belächelt und schräg angemacht haben, so stelle ich mir das vor, sie haben sie ein wenig spöttisch Christen genannt. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Es muss so gewesen sein. Christus war in aller Munde, überall Jesus Christus. Und so wurden sie Christen genannt. Sie wurden mit Jesus Christus direkt in Verbindung gebracht, zu ihm gehörig. Lass mich das mal so sagen. Wenn du als Jünger Jesu Christi, wenn du als Christ heute belächelt wirst, vielleicht schräg angemacht wirst, weil du angeblich zu häufig und immer wieder nur von Jesus sprichst, solltest du dich freuen. Nimm das als Kompliment. So ging es anderen vor dir auch schon. Christos, Christus war ihr Dreh- und Angelpunkt. Er stand im Fokus ihrer Gemeinschaft. Sie wurden Christen genannt. Vielleicht ging es ähnlich zu bei den Jüngern und ihrem Dienst. Sie erzählten an jeder Ecke, in jedem Gespräch vom Messias Jesus Christus. Endlich ist er da. Es ist Jesus Christus. Er ist in Bethlehem geboren. Er ist der Messias. Er ist der Sohn Davids, wie von Gott versprochen. Herodes hört die Jünger reden. Er sieht, was die Jünger tun, beziehungsweise lässt sich das berichten und kommt zu einer einzigen Aussage, zu einer Frage. Wer ist dieser? Er meint Jesus damit. Es muss so offensichtlich gewesen sein im Dienst der Jünger. Jesus stand dermaßen im Fokus, dass ein Herodes nur noch zu dieser Frage kam. Und für mich ist das der Höhepunkt dieses Abschnittes. Der Fokus im Dienst der Jünger war Jesus als Person. Und davon möchte ich lernen. Und das möchte ich euch mitgeben. Jesus Christus ist und soll immer der Fokus unseres Dienstes, ja, unseres gesamten Lebens sein. Christen repräsentieren, sie predigen Jesus Christus. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Gott selbst kam in Jesus zu uns. Jesus Christus steht im absoluten Zentrum. Alles buchstäblich, alles hat direkt mit ihm zu tun. Paulus hat das später in Kolosser Kapitel 1 so formuliert. Ich finde, eine überwältigende Aussage steht hier ab Vers 15. Er, Jesus Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut des Kreuzes. Jesus Christus wurde von Gott in den Mittelpunkt seines Handelns gestellt. Jesus Christus ist der Fokus aller biblischen Verkündigung. Die Jünger sind uns hier ein gutes Beispiel. Wir sehen das an der Auswirkung. Ich komme zur Anwendung und damit zum Schluss. Ich möchte zuerst euch, meine lieben Geschwister, ansprechen. Dich, wenn du Jesus Christus folgst. Wenn du dir Gedanken machst, vielleicht Sorgen machst und denkst, ich bin so klein, um Gottes Wort weiterzugeben, ich tauge nicht dafür. Da möchte ich dir gratulieren. Du bist hier genau richtig. Jesus Christus hat 12 Männer berufen, ganz einfache Männer. Sie gehörten nicht zur Elite jener Zeit. Absolut nicht. Und er wirkte Großes durch sie. Lass dich vom Herrn Jesus rufen. Lass dich gebrauchen. Er wirkt Großes durch Kleine. Lass mich das mal heute so sagen. Er wirkt Großes durch Kleine. Werde und bleibe sein direktes, treues Werkzeug, sein Gesandter. Lebe in Abhängigkeit von Jesus Christus und rücke ihn immer wieder in den Fokus. Lebe und rede so, dass Menschen aus deinem Umfeld anfangen, über Jesus Christus ernsthaft nachzudenken und sich vielleicht zu fragen, wer ist denn dieser Jesus Christus für mich? Und denke daran, Ablehnung und Annahme, beides ist Sache des Herrn. Lege es zu seinen Füßen. Dann möchte ich aber auch noch dich ansprechen, mein lieber Zuhörer, wenn du Jesus noch nicht folgst, wenn du ihm noch nicht voll vertraust, wenn du noch keine lebendige Beziehung zu ihm hast. Ich muss es, ganz klar heute so sagen. Gott hat dir wirklich Wichtiges mitzuteilen. Bitte höre ihm zu. Er wurde in Christus Mensch und er kommt dir heute persönlich ganz nah. Er lädt dich ein und will dir Vergebung der Schuld und Sünde und ewiges Leben schenken. Er spricht dich durch Menschen an. Diese Leute sind nicht perfekt. Ja, sie machen Fehler. Und vielleicht weißt du jetzt genau, was ich meine. Vielleicht ist in deinem Leben etwas passiert, von dem du sagst, ja, ich würde vielleicht über Gott nachdenken, aber diese Christen, die sind so komisch. Vielleicht ist sogar etwas passiert, was dich total abgestoßen hat. Ich möchte an dieser Stelle stellvertretend für alle meine lieben Geschwister, die Fehler gemacht haben, um Vergebung bitten. Ja, um Vergebung bitten. Und ich möchte dich bitten, Bleibe an dieser Stelle nicht stehen. Lass dich nicht entmutigen durch Fehler von kleinen Nachfolgern Jesu Christi. Höre auf Gottes Wort. Gottes Wort ist vollkommen. Vertraue darauf und du findest Jesus Christus, du findest das Leben. Die Jünger Jesu damals haben in aller menschlichen Schwachheit, in der Kraft Gottes, das vollkommene Wort Gottes weitergetragen und es hat Herzen bewegt. Und genau das soll heute bei dir passieren. Vertraue dein Leben Jesus Christus an. Gib ihm dadurch die Ehre, dass du ihm vertraust. Denn diese Ehre gebührt ihm allein. So möge Gott dich segnen und euch, meine lieben Geschwister. Damit möchte ich schließen und euch Gottes Gnade und Gottes Hilfe anbefehlen. Der Herr sei mit euch. Amen.
Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles es verdorrt ohne dein Wort. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Erst komm ich und dann komm ich, pausenlos geht es um mich. Was mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Reich. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Ist die Weiche falsch gestellt, wird am Fluss das Ziel verfehlt, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt er dein Kraft. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Nähe Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt.